Bist du bereit? Schnall dich an, denn jetzt geht's los. Willkommen bei Freie Schnauzen. Geschichten vom Lebenshof Mudebauch.
Svante.
Sina.
Wie geht's dir?
Oh, mir geht's gut. Ich hatte einen fabelhaften Morgen.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Hat ein bisschen ironisch geklungen.
Bist du überrascht? Ja, sonst habe ich immer irgendwie Nachrichten der Erschöpfung hier zu berichten, aber irgendwie, nee, ich habe einen guten Start in die Woche gehabt.
Wir nehmen ja auch Montag auf, ne?
Ja.
Normalerweise nehmen wir nicht Montag auf, aber Montag kommt ja immer unsere neue Folge raus.
Genau.
Das heißt, heute kommt eine Folge raus. Werde ich gleich mehr dazu sagen. Und normalerweise nehmen wir dann immer Mittwoch oder Donnerstag oder manchmal auch Freitag erst auf.
Genau.
Weil wir so eigentlich gesagt haben, okay, dann haben wir so die ersten Reaktionen auf die eine Folge und können darauf dann vielleicht nochmal eingehen. Und wir wollen die Folgen immer recht aktuell hochladen.
Ja, es sind dann auch einfach ein paar Sachen einfach in der Woche passiert, über die man sprechen kann.
Genau.
Und es ist besser vom Workflow einfach auch.
Ja. Jetzt kommt allerdings heute ja eine Folge online und ich habe mir die am Wochenende schon angehört, denn ich bin nicht Teil dieser Folge. In der Folge sprichst du mit meinem Papa.
Genau.
Und ich habe mir die gestern angehört.
Und ich habe eine Sprachnachricht von dir gekriegt.
Ja. Ja, dass ich Redebedarf habe und dass ich unbedingt heute eine Folge aufnehmen möchte, um so ein paar Dinge zu sagen, weil diese Folge hat richtig viel mit mir gemacht. Richtig viel. Also ich habe geheult und ich musste ewig drüber nachdenken und es war natürlich auch, also vielleicht habt ihr die Folge ja inzwischen gehört, wahrscheinlich schon.
Mhm.
Es war ein Wechselbad der Gefühle. Und ich habe mich auch wahnsinnig schlecht gefühlt an einer Stelle. Ihr wisst vielleicht an welcher. Und es war auch, dass ich natürlich, also ich habe die Folge natürlich auch gehört, unter der Prämisse, können wir die so veröffentlichen oder nicht, weil ich weiß, wer mein Papa ist. Und ich weiß, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Und dass der halt, ist halt mein Papa. Der checkt ja auch nicht, was es für eine Tragweite hat und so.
Ja.
Er erzählt halt einfach. Und das ist ja auch das Schöne. Und deshalb möchten wir ihn ja auch auf gar keinen Fall zensieren. Und trotzdem gibt es mir halt Sicherheit, wenn ich die Folge mir wenigstens vorher einmal anhöre. So. Und ich habe keinen einzigen Moment gedacht, nee, können wir es so nicht hochladen. Aber ich hatte durchaus Angst vor Reaktionen und wie ich dastehe und was Menschen von mir denken.
Mhm.
Was natürlich ein bestimmtes Bild zeichnet. Und ich möchte heute auch nicht in die Rechtfertigung gehen, sondern mir tut es halt total leid. Und ich möchte einfach ein bisschen was dazu sagen.
Ja.
So viel mal zum Anfang.
Ist erstmal ein großer Berg an
Vorhaben. Ich habe mir heute sogar Notizen gemacht.
Okay, wow. Also ich bin wie immer komplett unvorbereitet, wenn du hier bist.
Ich habe dir ja auch gesagt, ich sag dir jetzt nicht viel dazu,
ja,
damit wir es halt im Podcast haben. Also ich habe dir wirklich nur eine einminütige Sprachnachricht
aufgenommen. Ja, also ich weiß quasi genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Mehr weiß ich noch nicht dazu. Ich kann vielleicht noch mal dazu sagen, als ich letzte Woche die Folge mit deinem Vater aufgenommen habe, habe ich teilweise das gedacht, was du vielleicht jetzt hier gerade ein bisschen versuchst zu formulieren. Aber ich dachte mir auch, nee, das ist so ein großes Projekt hier gerade. Es ist vollkommen in Ordnung, vor allem in der Konstellation mit Familie, das hier aufzubauen, dass es da Vorwürfe und vielleicht auch mal Wege gibt, die mal kurz irrtümlich gegangen sind, weißt du? Also, weil einfach die Tragweite und das Geld, was hier reinfließt, das sind einfach keine kleinen Hausnummern.
Genau.
Und deswegen habe ich das nicht als habe ich dich in der Sache nicht als schlechten Menschen empfunden.
Mhm.
Mir war nur bewusst, okay, hier arbeiten einfach, also das hat es mir nochmal ganz klar gemacht, obwohl das einfach blöd ist, hier arbeiten einfach Menschen, die natürlich auch einfach Gefühle haben. So, und die natürlich auch irgendwie irgendwas wahrnehmen und aufnehmen.
Ja.
So, und das fand ich aber wichtig, dass das hier auch Raum findet.
Genau, das ist es. Wir haben den Podcast aus genau diesem Grund gemacht und mich jetzt zu verstecken und irgendwie die Stelle rauszulöschen, nur damit ich besser dastehe, ist halt auch überhaupt gar nicht das, was ich mit diesem Podcast bezwecken möchte, weil was immer mein Ziel war real zu sein und wir sind Menschen und wir haben hier alle schon mehrfach in den letzten 1,5 Jahren die Nerven verloren.
Mhm.
Meine Eltern und ich sind extrem unterschiedlich. In manchen Bereichen habe ich auch viel von ihnen, das weiß ich und das wurde mir auch durch die Folge nochmal bewusst, da möchte ich auch gleich was dazu sagen. Aber wir kommen vor allem aus ziemlich unterschiedlichen Welten, was Generationen betrifft. Und es erfordert extrem viel Mut, das zusammen zu machen, sowohl von meinen Eltern aus, das mit mir zu machen, als auch umgekehrt. Und dass es da knallt, wussten wir vorher schon, weil wir eine explosive Mischung sind. Und dass wir die Nerven verlieren werden, wussten wir auch. Und ich finde es eigentlich jetzt im Rückblick gut, dass das in diesem Podcast, in der Folge mit meinem Papa, auch einfach mal anhand eines Beispiels, er wollte übrigens zwei Punkte nennen, er hat aber nur den einen genannt. Der zweite wird mich total interessieren. Mhm. Mal gucken, ob ich ihn frage oder ob wir das auch wieder in einem Podcast machen.
Ja.
Weil er hat irgendwie, habt ihr dann nur über den einen gesprochen. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Jedenfalls, es wäre so falsch, dieses Bild so zu zeichnen, als wäre hier immer alles super und als wären wir harmonisch. Und ich weiß, dass wir oft sagen, ja, es knallt bei uns und so, aber ich glaube, konkret kann sich da niemand was drunter vorstellen. Es kann sehr unschön werden, wenn man so ein Projekt miteinander macht, wenn man solche Summen hantieren muss. Es geht mit Ängsten einher, man kommt an seine Grenzen und es wird eben auch mal unschön, vor allem, wenn man sich sehr nahe steht. Und ich habe das auch ein bisschen verglichen und ich weiß, dass meine Eltern das zum Glück auch so sehen können, dass natürlich auch ein gewisses Vertrauensverhältnis da sein muss, um so was rauslassen zu können. Weil mein Papa hat mehrfach in der Folge gesagt, dass ich immer alles rauslasse. Mhm. Und das stimmt halt gar nicht. Das mache ich nur bei Menschen, denen ich vertraue. Weil ansonsten bin ich ja sehr kontrolliert, mhm, eigentlich. Und ich sehe das ja auch bei meinen Kindern oder viele, ich glaube, alle Eltern kennen das, zum Beispiel Eltern von kleinen Kindern. Der Klassiker ist, im Kindergarten ist alles super, man holt die ab und sie eskalieren komplett, weil sie dir halt vertrauen. Und ich glaube, dass es halt nie ganz weggeht. So. Mhm. Also beim Schnüffi ist auch so, wie oft muss ich seine Laune aushalten, weil ihn gerade jemand anderes geärgert hat, dem er das ja nicht zeigen konnte. Und ich glaube, das kann halt jeder Mensch irgendwie nachvollziehen. Mhm. So. Oder kennt das vielleicht aus eigener
Sicht. Aber ich finde es spannend, dass du sagst, dass du das nicht rauslässt, weil ich habe schon... ich konnte das schon sehr teilen, was dein Vater gesagt hat.
Dass ich immer alles rauslasse. Mhm. Und ich dachte so, ich wünschte, es wäre wirklich so, aber ich bin schon manchmal auch gehemmt. Nee, aber vielleicht im Vergleich zu anderen nicht so.
Ja, also ich würde schon meinen, meine Einschätzung, dass dieses Vertrauen zu einem gewissen Kreis von Leuten eben schon da ist.
Ja, ist es ja auch.
Und da gehören deine Eltern definitiv mit
dazu.
Ja,
also, ja, ja, auf jeden Fall.
Und deswegen meinte er lässt dann, du lässt dann alles
raus. Das stimmt, dann hast du mich falsch verstanden. Ja. Also bei euch hier schon und auch hier, das ist nicht nur menschengebunden, sondern auch ortsgebunden. Also ich fühle mich hier sicher, deshalb bin ich hier auch, wenn jemand zum Beispiel neu bei uns ist, relativ ungehemmt. Mhm. So. Aber wenn mich jetzt eine Bäckerei-Fachverkäuferin blöd anmacht, weil ich mich erdreiste zu fragen, was in dem Brot, ob das Brot vegan ist, dann bin ich schon manchmal vom Kopf gestoßen und sage nicht, was ich eigentlich denke. Und ärgere mich dann danach. Das hab ich damit gemeint.
Okay, da sind wir d'accord.
Hm? Ja. Genau. Vielleicht erst, weil das... Also ich weiß nicht, Sandje, was würdest denn du sagen? Bin ich meinen Eltern ähnlich?
Ja, doch. Also du stammst definitiv von deinen Eltern, das merkt man. Also ich finde, ich sehe sehr, sehr viel Ähnlichkeit zu deiner Mama.
Mhm.
Das sind vielleicht diese Eigenschaften, die vielleicht im ersten Moment erstmal blöd klingen, aber ich finde, du setzt einfach wahnsinnig viel voraus, was quasi dieses typische fucking bare Minimum eigentlich wäre, also auch an Arbeiten, an Zuarbeit und so weiter. Und das sehe ich bei deiner Mama eben auch, jetzt auch in Bezug auch zu ihrem Partner. Also ihr habt ungefähr die gleichen Dynamiken untereinander, finde ich.
Also du meinst meine Eltern und ich und Marcel?
Genau.
Ähnlich, ja, teilweise. Ja.
Also sehr ähnlich.
Ja.
Und ich glaube, was du halt gar nicht von deinem Vater hast, ist halt dieses, ich gehe auf jemanden zu und ich babbel rein.
Ja,
das hast du einfach gar nicht. Also da seid ihr euch komplett unterschiedlich. Aber das, was er ja hat mit, ich babbel die Leute zu, das übst du auf in einem Safe Space aus, nämlich vor deiner Kamera.
Mhm.
Und das ist einfach ein Punkt, den du von ihm hast.
Mhm.
Also dieses Entertaining-Programm machst du, nur nicht im Direkten.
Anders, ja.
Du machst es anders.
Ja, stimmt, weil den Anteil hat meine Mutter ja auch
gar nicht. Ja, gar nicht, den hat sie gar nicht. Also sie ist ja auch eher tatsächlich kamerascheu.
Ja.
Und denkt fünfmal drüber nach.
Ja.
So, und da hast du da tatsächlich mehr von deinem Vater.
Stimmt, ja.
Ja.
Nur nicht im direkten Kontakt.
Und ich finde halt, dass du tatsächlich auch dieses liebevolle Denken tatsächlich von deinem Vater hast. Also im Grunde gehst du immer erstmal vom Guten aus. Mhm. Und du sagst halt immer, dass du ganz, ganz paranoid geworden bist, auch durch Instagram und jetzt vielleicht auch durch die Tierschutzbubble. Aber im Grunde hast du erstmal ein Grundvertrauen zu jedem Menschen und glaubst an das Gute. Und das muss ich natürlich dann erstmal arbeiten und so. Und wenn du dann auf die Schnauze fällst mit diesen Menschen, ist es natürlich was anderes und dann bist du hart und rigoros.
Ja, stimmt.
Aber du gibst jedem eine Chance. Mhm. Und das, finde ich, sehe ich halt von deinen Eltern.
Irgendwie schon, ja, hast recht.
Ja.
Also mir ist extrem aufgefallen in der Folge, dass irgendwie wusste ich das, aber irgendwie wurde es in der Folge nochmal so klar, dass ich diese ganze Nähe zu Tieren, Tierliebe und auch extreme Emotionalität eindeutig von meinem Papa habe, weil das ist bei meiner Mutter nicht so da. Und gerade diese Emotionalität, da ist halt auch ganz klar, auch hier wieder, er kommt aus einer anderen Generation, er ist ein Mann. Und ich weiß das, was ich kenne natürlich auch die Familie, aus der er kommt, weil es auch meine Familie ist. Mhm. Und wie da mit Gefühlen umgegangen wird. Und es ist ein absolutes Wunder für mich, dass mein Papa in einer Podcast-Folge sitzt und heult. Das finde ich richtig krass.
Mhm.
Und ich glaube, wenn er anders sozialisiert wäre, dann wäre er halt genau gleich. Weißt du, dann wäre er halt wirklich wie ich. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn der sich filme, ich heule ja bei allem, mhm. Ich heul sogar bei Trash-TV, ich heul immer, weil, mhm. wenn ich das angucke. Und ich weiß, dass er sich das ganz oft runterschluckt, aber dass es ihm eigentlich auch so gehen würde. Mhm. So. Ja. Also wahrscheinlich habe ich ihm zu verdanken, dass ich das alles hier überhaupt mache. und ja.
Ich fand halt so spannend, dass er ja quasi gesagt hat, dass es ihn komplett gar nicht gewundert hat.
Mhm.
Wo du ja auch so Angst erst hattest, es ihm zu sagen.
Ich kann mich da tatsächlich gar nicht dran erinnern. Meine Mutter hat es erzählt und mein Vater auch. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Ich finde das
sehr
spannend.
Und ich weiß auch nicht, wo das herkam, dass ich das hatte.
So. Dass du so eine Sorge hattest, es ihm zu sagen.
Ja,
oder
komisch,
ihm,
gell?
Das, also als hättest du Angst, dass er irgendwelche Einwände hat, weil er vielleicht auch vom Fach ist. Mhm. Und dir sagt vielleicht, das geht nicht. Und
das
dann,
mit dem Haufen Arbeit, das kann gut sein. Mhm. Aber vielleicht auch, dass mein Papa und ich ja am allermeisten immer aneinander geraten sind, was Tiere betrifft. Und das schon immer.
Und das ist sehr beispielgebend für Tierbubble, finde ich, Tierschutzbubble.
Inwiefern?
Naja, jeder meint es am besten zu können irgendwie.
Ja.
Das ist wie Mom-Shit untereinander.
Ja, ja, also ich hatte halt immer mein Leben lang das Gefühl, und gleichzeitig wusste ich, dass er ein bisschen stolz auch drauf ist, aber trotzdem hatte ich auch immer das Gefühl, dass es ihm zu viel ist und dass er sich wünschen würde, dass ich einfach normal bin, so. Und halt jetzt nicht wegen allem ein Drama mache und jede Blindschleiche nach Hause bringe und dann muss er sich da auch wieder kümmern, weil er dann halt auch nicht der Typ war, der gesagt hat, ja nee, jetzt, weißt du, dann war er halt auch drin, dann musste er halt auch, so, das ist ja das. Aber das habe ich damals halt noch nicht gesehen, dass es ihm deshalb so schwer fällt, es zuzulassen, weil es ihm ja eigentlich genauso geht
ja.
wie mir. So.
Ja. Es geht ihm genauso nahe. Ich glaube, er konnte ja. es einfach mit dir tatsächlich das erste Mal sein. Also das ist jetzt vielleicht nur eine Vermutung.
Ja.
Aber durch dich konnte er das jetzt erstmal kennenlernen, dass er diese Seite hat.
Ja.
Ja. Also ich fand das einen starken Moment letzte Woche.
Ja.
Es war natürlich aber auch ein Moment, der absolut klar war, dass der zu Emotionen neigt, weil das ging uns ja nicht anders.
Mhm.
Was war das für ein Tag, ne?
Ja.
Mit Hedwig?
Ja, das war krass. Naja, und dann kam die Stelle mit dem Waschbärgehege.
Ja.
Wann
wurde das Waschbärgehege eigentlich angefangen zu bauen? Wir müssten das vielleicht mal ein bisschen aufziehen.
Boah, ich weiß es nicht. Also ich weiß, wir haben die Waschbären im Dezember bekommen, November oder Dezember letzten Jahres.
Ich weiß, es war noch kalt, als wir zum Beispiel diese ja. Plexiglas-Scheibe da dran gebastelt haben.
Es war auch ganz knapp vor dem Einzug fertig.
Genau. Es muss irgendwie Oktober oder so gewesen sein. Also so in August gestartet gefühlt
so
irgendwie.
So was in die Richtung. Und weißt du noch, aber Spenden, also eine Stiftung wurden wir, glaube ich, im Juli.
Genau.
Das heißt, der Bau muss viel früher begonnen haben.
Ja.
Der Bau hat ungefähr.
Nee, der muss früher tatsächlich.
Der muss früher begonnen haben.
Warte mal, das war ja 20. Wann sind wir Stiftung geworden? 2024.
24. Ja, im Sommer irgendwann.
Genau, und ich bin ja aber auch.
Du bist im Mai gekommen.
Im Mai? Nee.
Im Mai hatten wir
im Mai haben wir schon ein bisschen kommuniziert darüber.
So richtig angefangen hast du am 1. September?
So richtig angefangen habe ich am 1. September.
Haben wir doch dann da erst angefangen mit dem Gehege, wahrscheinlich. Nee, das kann auch nicht sein. So schnell ging das ja alles gar nicht.
War, ja, gut.
Auf jeden Fall waren wir noch keine Stiftung.
Genau, und da hat es schon angefangen. So muss es auf jeden Fall gewesen sein.
Und es war ja auch Waschbär und Schweine ist ja parallel auch gelaufen, gell? Das waren ja zwei Mammutprojekte.
Ja.
Und Schweine war ja auch teuer.
Und das Schwein hatten wir ja auch das Thema mit Miss Piggy.
Die war ja schon da. Und dann wussten wir aber, okay, Waschbär, es hat gerade beides irgendwie Priorität, Schweine immer ein bisschen mehr. Mhm. Aber es waren halt zwei ziemlich krasse Projekte, wo wir keine Spendenaufrufe machen konnten.
Ja.
Und was halt auch ein Thema ist, das hat mein Papa kurz angeschnitten und ich weiß nicht, ob das für viele vielleicht nicht so vorstellbar ist, aber das zeigt auch wieder, aus was für unterschiedlichen Generationen wir kommen. Ich habe überhaupt kein Problem, über Geld zu sprechen, aber ich bin eben so aufgewachsen, über Geld spricht man nicht. Also wirklich insofern, dass meine Eltern hatten einen Schrank, wo Kontoauszüge drin standen und der Schrank war tabu für mich. Mhm. Ich durfte nicht wissen, was meine Eltern verdienen.
Okay.
Oder irgendwie, also über Geld wird nicht gesprochen. Mhm. Und entsprechend hat ja mein Papa auch gesagt, er wusste, er hatte davon
so. Das fand ich krass.
Ja.
Ja.
Ja. Weil ich irgendwie das, ich weiß es nicht, weißt du, es ist auch, also ich habe ja schon mal angeschnitten, ich bin die Erste in meiner Familie, die Abitur gemacht hat, ich bin die Erste, die studieren gegangen ist und es war auch immer so die Studierte. Also das war negativ, das war nicht positiv, wenn jemand studiert. Die waren faul, die haben sich in die Uni gesetzt, die haben nichts Richtiges geschafft.
Das kommt nicht von deinen
Eltern. Nein, meine Eltern waren da sehr stolz drauf. Mhm. Und meine Mutter hat auch immer irgendwie auch die Erwartungshaltung an mich gehabt, dass ich Abitur mache. Mhm. Ja, aber trotzdem war Geld immer shady. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich meine Eltern nie das so richtig mitgenommen habe. Ich habe meinen Eltern nie stolz gesagt, ey, übrigens, ich verdiene gerade so und so viel, das ist total verrückt, ich hätte das niemals gedacht. Das war einfach gar kein Thema.
Mhm.
So. Ja. Und entsprechend hat mein Papa natürlich keine Ahnung davon, was für ein Druck auch auf mir teilweise lastet und gelastet ist. Und dass es natürlich einfach krass ist, dass man von 12.000 Euro ausgeht und es sind dann am Ende 30.000. Und irgendwie war dann alles stressig und es wurde nicht richtig kommuniziert und am Ende waren es 30.000. Es hat mir de facto einfach fucking Angst gemacht, weil ich das alles natürlich total unterschätzt habe. Und man immer, also Marcel und ich haben von Anfang an gesagt, wir wissen, was da auf uns zukommt. Wir gehen nicht naiv in dieses Projekt rein, aber ich glaube, es ist immer so, dass wenn du so ein Mammutprojekt annimmst, dann wird es nochmal deutlich teurer, als du eigentlich gedacht hättest. Und ich dachte halt so, wir wollen die und die und die und die Tiere aufnehmen. Okay, das wird uns ungefähr das und das und das kosten. Und dann grätscht uns dieser scheiß Schwarzwald rein, wo alles nochmal dreimal so teuer ist, weil erstmal der Baggerfahrer kommen muss, der uns ja schon alles viel günstiger macht. Mhm. Und dann kostet am Ende trotzdem 30.000 Euro. Und ich dachte mir so, fuck my life, wie soll das werden? Wie wollen wir ein Lebenshof sein, wenn uns ein Waschbärgehege schon 30.000 Euro kostet? Und wie sollen wir das stemmen? Weil ich hatte auch keinen blassen Schimmer, ob die Leute überhaupt für uns spenden. Ja. Das wusste ich nicht. Ich dachte, okay, vielleicht war das dann unser letztes Projekt. Weil,
weißt ich du? Erinnere mich noch dran, dass du große Sorge hattest bei der ganzen Spendenaktion, eben weil du eine große Influencerin bist. Ja. Und
die auch Selbstkapital mitbringt.
Selbstkapital mitbringt und dann natürlich immer gesagt wird, excuse me, du kannst es doch bitte schön selber bezahlen.
Ja.
So. Und dann um Spenden fragen. Deswegen war das am Anfang super schwer und ich glaube, ohne dir da jetzt ich habe ein bisschen deine Angst übernommen.
Hm.
Denn um Spenden zu fragen, fällt mir mittlerweile super leicht.
Ja. Und es war am Anfang schwer für dich.
Es war sehr schwer für mich.
Ja, und ich bin froh, dass du es machst, damit ich es nicht machen muss.
Ja, weil es ist ja, also es geht ja de facto nicht, wenn du alles bezahlst von deinem Kapital, Nein. weil das ist ja nicht unerschöpflich.
Also ich habe jetzt keinen Geldbrunnen, weißt du?
Ja, eben. Irgendwann ist ja auch mal Schluss und dann? Und dann?
Ja, das ist halt das Ding. Also klar haben wir überdurchschnittlich viel Geld mitgebracht, dafür, dass wir ein Lebenshof sind, aber dafür sind unsere Projekte halt auch überdurchschnittlich teuer. So.
Ja.
Also wir nehmen uns dann halt auch gleich Mammutprojekte vor, das ist halt so. Naja, und umgekehrt, es ist natürlich auch so, und das hast du auch in dem Podcast gesagt, und es stimmt auch zu 100%, ich habe keinen blassen Schimmer, was mein Papa da eigentlich macht. Ich weiß es nicht. Ich bringe manchmal Vorschläge, die sind komplett, da stehen die einfach da und denken, Alter, das ist jetzt aber nicht schon wieder ihr Ernst. Und ich so, hä, was habt ihr denn? Das muss doch, das kann man ja, doch so machen.
Wir schmunzeln da.
Ich habe keinen Plan. Wohngehege hin, was da realistisch ist und wie und was. Keinen blassen Schimmer, aber dafür habe ich ihn ja, weißt du? Aber das ist ja eben auch das. Und das war halt eine Situation, er kein Plan von dem, was in mir vorgeht, ich kein Plan von dem, was in ihm vorgeht.
Crash.
Okay, krass. Ja.
Ja.
So war's. Und ich habe halt komplett die Nerven verloren, aber ich glaube, das rüberkommt und ich glaube, das weiß er auch inzwischen.
Hast du dich bei ihm entschuldigt?
Ich habe mich nicht bei ihm entschuldigt. Ich weiß, ist ganz komisch. Mir war irgendwie klar, dass das jetzt, also ich merke das an ihm, wenn der Bogen überspannt ist. So wie er dann hierher kommt und so, das merke ich. Ich habe ihm das, bis ich das jetzt in der Folge gehört habe, aus seiner Perspektive, nach wie vor ein bisschen krumm genommen.
Mhm.
Jetzt nicht schlimm, Schwamm drüber und so, den Waschbären geht super, das Gehege ist der Hammer. Inzwischen können wir Spenden einnehmen und so. Aber dass er das nicht mit mir kommuniziert hat, habe ich ihn bis zu dem Moment krumm genommen, jetzt halt gar nicht mehr, weil ich seine Perspektive jetzt halt gehört habe. Für mich war, ich habe dabei auch nicht mehr drüber nachgedacht, gar nicht mehr. Es war für mich einfach vorbei.
Kein aktives so. Thema, aber man, wenn man mal in der Gesamtheit sich blöd scheiße findet, dann denkt man an all so Kleinigkeiten.
Ja, genau. Ja, und deshalb ist es aus seiner Perspektive natürlich komplett nachvollziehbar. Er hat sich den Arsch aufgerissen, er hat sich in Gefahr gebracht. Es war körperlich anstrengend und ich habe eh permanent ein schlechtes Gewissen, was das die körperliche Arbeit hier betrifft, weil das ist zum Teil, ist es seine eigene Schuld, zum Teil aber natürlich irgendwie auch meine, weil ich weiß, wie er ist, dass er sich hier einfach übernimmt und dass er weniger tun soll und eher Anweisungen geben soll, aber das gelingt ihm halt nicht und das weiß ich, weil er schon immer so war.
Ja.
Aber da habe ich eh permanent ein schlechtes Gewissen. Und das dann nochmal so zu hören, war einfach richtig hart. Ich habe mich gefühlt wie die schlechteste Tochter aller Zeiten.
Oh no.
Ja. Aber ich bin froh, dass er es erzählt hat. Weil wie gesagt, das gibt halt auch einen sehr realistischen Einblick darüber, wie das alles hier so vonstatten geht auch manchmal.
Man muss halt dazu sagen, das Waschbär-Thema war ja sowieso ein sehr angedocktes, also da waren wir empfindlich.
Ging schon sehr schwierig los, ja.
Da waren wir einfach empfindlich. Ja. Ich weiß nicht, wie weit wir sind, um im Podcast darüber zu reden, aber das war einfach eine Zeit, in der wir nervlich alle angeraut waren. Also da kam personell hier einiges um die Ecke, was bitte schnell wieder gehen durfte.
Ja.
Und dann eben dieses ganze Geld-Zeitdruck-Thema war unglaublich frustrierend.
Ja.
Unglaublich frustrierend. Es war super viel Arbeit, die einfach an wenigen Personen hängen blieb.
Ja, und es musste ja dann, wie gesagt, halt auch einfach schnell gehen.
Und Scheißwetter.
So. Scheißwetter. Es
hat nur geregnet.
Wir hatten ein bisschen, ich hatte teilweise das Gefühl, über diesen ganzen Waschbär-Thema hängt ein Fluch.
Mhm. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, es hat sich aufgelöst.
Ja, total. Total. Ich bin einfach froh, dass wir das geschafft haben.
Ja.
Ja.
Jetzt mittlerweile sind wir gut ausgelastet. Unser Gehege ist, ist gut gefüllt.
Und es ist so wichtig, dass wir das gemacht haben, weil, wie gesagt, die Waschbär-Situation halt einfach eine absolute Vollkatastrophe
ist. Ja, wir können tatsächlich jetzt mittlerweile darauf aufmerksam machen. Und wir haben jetzt herausgefunden, wie Waschbär-Videos auf Instagram ziehen. Wir müssen es einfach deinen Vater machen lassen.
Ja, stimmt.
Und schon geht das Ganze viral.
Ja. Irgendwas wollte ich gerade sagen.
Hast du deine Notizen dir durchgeguckt, was du da noch stehen
Ja, die haben gar nichts gebracht, die Notizen, weil ich so einen ganzen Text geschrieben habe, den ich ja niemals hier so ablesen würde, weißt du? letztendlich ist es ähnlich, weiß nicht, ob du das kennst. Stell dir mal irgendeinen wunden Punkt vor, den du in deinem Leben hast.
Mhm.
Irgendeinen. Und dann siehst du auf Instagram jemanden, der jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Thema Ordnung, zum Beispiel dann immer wieder sagt, ja, bei mir ist auch mal unordentlich. Oh, und mein Wohnzimmer sieht wieder aus wie eine Katastrophe. Aber du siehst dieses Wohnzimmer nicht. Und du denkst so, ja, wenn du wüsstest.
Mhm.
Du hast doch keine Ahnung, wie es bei mir aussieht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was rüberkommt, wenn wir sagen, bei uns kracht es auch mal.
Mhm.
Und das dann wiederum so in einem Beispiel zu hören, ist, glaube ich, halt ultra schockierend. Aber genau das ist die Realität.
Naja, es ist, also ich glaube, es hat halt gekracht oder innerlich bei dir gekracht, weil es jetzt tatsächlich von der betroffenen Person einmal real ausgesprochen wurde.
Ja.
So, und das hat dich jetzt kurz mal angepiekt. beziehungsweise hat die Wunde einfach nochmal kurz wieder geöffnet. Ich finde es aber dennoch sehr stark, dass du dich jetzt hier hinsetzt und sagst, ja, okay, wir lassen das alles so, wie es ist.
Die Art und Weise, die Art und Weise ist einfach richtig kacke von mir manchmal.
Ja, Sina,
ist sie.
Das kann ich auch leider nicht beschönigen.
De facto ist die Art und Weise richtig kacke. Und ich hasse das, dass ich das
aber
dass ich
du,
so bin, dass
du
ich das so reagiere.
Dass du so, du so drüber redest, also ich finde, dass du so drüber redest, entkräftet irgendwie diese Art und Weise. Weil ich in den Momenten, wenn du die Art und Weise anbringst, ganz genau dich nicht ernst nehmen kann. Ich kann dich dann nicht ernst nehmen. Ich höre dann deine Message, du schimpfst wie so ein, weißt du?
Ja.
Und ich versuche die Message zu komprimieren auf das Wesentliche, was dich eigentlich ärgert.
Ja, und ich glaube, wenn man das nicht kann, dann kann man mit mir gar nicht umgehen.
Ja, das ist, ja.
Das ist wahrscheinlich so.
Ich habe letztens mit Marcel drüber geredet.
Ja.
Und da hat er gesagt, ja, du kannst dir das vorstellen, zu Hause ist es einfach nochmal 1000-mal stärker.
Mhm.
Also 1000-mal mehr.
Mhm.
So, und dann habe ich so gesagt, ja krass, wie hast du das denn gelernt? Ja, einfach so mit der Zeit so. Und natürlich auch, weil er dich halt auch liebt, ne? Das verzeiht unfassbar viel und er lernt das natürlich auch, da einfach deine Message aus der Wut rauszuholen. Aber ich frage mich, woher du diesen kleinen cholerischen hast.
Den habe ich. Und weißt du was? Mein Papa hat den auch.
Da?
Den hat er hier noch nie rausgelassen. Nee. Er hat den auch. Und das ist das, was auch unfair ist. Er ist der absolute Sympathieträger.
Ja.
Aber er ist ein wahnsinnig schwieriger Charakter. Und er kann sehr, sehr, sehr unangenehm werden. Aber das habt ihr noch nicht hier erlebt.
Noch nie.
Mm-mm. Ich weiß auch nicht, er ist sehr viel umgänglicher geworden.
Mhm.
Also in meiner Pubertät war es extrem.
Mhm.
Das ist ja dann jetzt auch 20 Jahre her.
Ja, gut.
Mhm. Manche Leute werden mit dem Alter ja milder.
Ja.
Und ich habe bei ihm extrem das Gefühl, dass es so ist. Also ich mag die Version von ihm heute viel lieber als die von vor 20 Jahren. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich erwachsen geworden bin und dass ich damit jetzt anders umgehe. Aber ich würde mich mal interessieren, was meine Mutter dazu sagt.
Vielleicht liegt es auch daran, dass du Ähnlichkeiten in dir selbst und deswegen verzeihlicher bist.
Das kann schon sein, kann schon sein. Aber diese kleinen cholerischen Ausbrüche, die hat mein Papa durchaus. Oder kann er auch haben, aber ich habe es schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe es bestimmt schon fünf Jahre nicht mehr erlebt. Vielleicht sind die einfach weg. Das ist eine gute Frage.
Also was ich jetzt, ich habe ja schon Momente erlebt, wo er sich sehr, sehr dolle geärgert hat. Das war jetzt zum Beispiel nicht das mit dem Waschbärgehege, da hat er sich ja irgendwie, das war ein Thema zwischen euch.
Mhm.
Und da, ich glaube, da hat er dann auch tatsächlich, ich glaube übrigens, dass er es nicht thematisiert hat, aufgrund der Professionalität, die er an den Tag legen wollte. Dich auch als Chefin nicht vor anderen Leuten zu diffamieren oder so.
Was meinst du mit dem?
Also du trittst ja hier auch eben auf als Chefin und dieses Thema jetzt hier zum Beispiel auf Arbeit mit dir auszudiskutieren, weil du ihm jetzt irgendwie eine Nachricht, das kriegen ja hier Leute mit.
Mhm.
So, und da du ja auch der Mensch bist, der du bist, führst du dieses Thema ja auch bis zum Ende, bis zum bitteren Ende durch. Und ich würde meinen, dass er das eben nicht macht, weil eben hier auch andere Menschen arbeiten. So.
Kann schon sein.
Und das Ding ist, ich habe ihn eben auch bei Personen erlebt, über die er sich eben ganz, ganz doll geärgert hat, wo er das eben dann nicht mehr gemacht hat.
Nee,
nee. Wo er das dann einfach rausgelassen hat.
Ha, wo er es rausgelassen hat.
Ja, wo er das rausgelassen hat, wie sehr er sich ärgert.
Da muss man ihn aber schon, wenn man ein fremder Mensch ist, sehr, ich weiß auch eine Person. Das musste passieren, Zwante. Das hat sich über Monate, ich habe meinen Papa jeden Tag gesehen, wie sein Fass ein bisschen mehr,
voller,
ein bisschen mehr. Und er immer sagt, wie könnt ihr es wagen, dass dieser Mensch hier arbeitet? Das hat er mir durch seine Blicke jeden Tag gesagt.
Und er meinte zu mir, er wusste es von Anfang
an. Ich weiß, wusste er auch. Wusste er ja auch.
Scheiße, ey. Scheiße.
Ja, aber das hat sich komplett aufgestaut und dass das explodiert hat mich, also das war ein Wunder, dass es so lange gedauert hat.
Ja, also, aber guck mal, wie lange er sich zusammengerissen
hat.
Ja,
ich weiß.
Für die Sache.
Ja, ist das so.
Also du hast mir in der Sprachnachricht gesagt, dass du das immer mal wieder, also dass du das gerne mal aufarbeiten würdest, was da jetzt so passiert ist.
Ja.
Und ich höre ja auch immer wieder mal raus, dass es Schwierigkeiten gibt zwischen der Dynamik, also zwischen dir und deinen Eltern.
Ja.
Aber wenn ich das als Außenstehende betrachte, finde ich es Wahnsinn, was deine Eltern nicht nur hier leisten, sondern wie sie versuchen, jedes Mal Probleme zu lösen miteinander, auf ihre Art und Weise, aus der Generation, aus der sie kommen. Sie sind offen für diese Kritik, sie hören dir zu. Ich finde das absolut keine Selbstverständlichkeit. Ich habe das so oft erlebt, dass die einfach gehen, einfach nicht mehr da sind, sich einen Scheiß für dich interessieren oder immer gegenargumentieren. Und ich finde, das ist so ein unfassbar großer Punkt, den man ihnen zugute rechnen muss.
Mhm. Ja.
Das ist
kann ich so stehen lassen. Kann ich auf jeden Fall so stehen lassen. Was natürlich irgendwie nie so richtig 100% an die Öffentlichkeit kommen wird, ist, was wir alles miteinander erlebt haben, meine Eltern und ich, und was für beschissene Sachen einfach auch passiert sind in meiner Jugend und mit Familienmitgliedern, die hier niemals irgendwie Relevanz finden werden in dem Podcast, weil es natürlich da auch eine Privatsphäre zu schützen gilt, mit meiner Essstörung, die mich meine ganze Jugend begleitet hat. Das waren einfach so krasse Phasen und ich stand mehrfach in meinem Leben, und das ist heute so unvorstellbar für mich, vor dem Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, ich möchte den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen.
Mhm.
Das ist so, so krass einfach, das weißt du?
Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das mal existierte.
Ja. Ich wollte auch von zu Hause abhauen und so ein Scheiß. Aber gut, das wollte, glaube ich, fast jeder in seiner Jugend.
Jeder, ja. Also ich bin damals auch mit 18 sofort weg.
Ich auch, ja.
Ne? Das war auch wichtig, glaube ich. Und dann, wann hattest du denn angefangen, dass du den Kontakt wieder aufgebaut hast, so richtig?
Also nee, der war nie ganz weg.
Ja, ganz weg ist er ja nie, also wenn man das nicht aktiv entscheidet. Aber er ist ja erstmal weniger.
Ja, aber als ich angefangen habe, offen über meine Essstörung zu sprechen und das halt aufzuarbeiten, auch mit therapeutischer Hilfe und so, habe ich es halt mit meinen Eltern schon sehr stark versucht, auch zu thematisieren und so, was nicht leicht ist, weil auch da, das fand ich auch lustig, als du gefragt hast, du kriegst immer die Eskalation mit, aber wie löst ihr das? Und mein Vater konnte ja auch keine Antwort drauf geben, weil de facto, da finden nicht so viel. Also es fanden, während wir diesen Hof hier haben, schon Krisengespräche durchaus statt.
Mhm.
Aber über Gefühle sprechen, sich entschuldigen, ganz, ganz, ganz schwierig bei uns. Allerdings finde ich es auch nicht so schlimm, weil wir uns so gut kennen, dass wir uns andere Zeichen geben, dass jetzt wieder alles okay ist.
Welche?
Das kann ich gar nicht erklären. Also mein Papa ist tatsächlich auch schon öfter mal einfach gekommen und hat mich umarmt. Das was immer krass
super,
ist. Das
sehe ich super selten bei euch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ist auch eigentlich fast gar nicht.
Ja.
So körperlich und so ist ganz wenig.
Mhm.
Das kommt dann einfach mal so. Und dann kann ich da auch gar nicht mit umgehen und werde auch so ganz steif und so. Aber ich freue mich, dass er es gemacht hat. Weißt du, so, wir sind schon teilweise sehr komisch untereinander. Das ist einfach so.
Ja, ihr seid echt crazy. Bisschen kleine Freaks.
Es ist keine krasse Herzlichkeit zwischen uns oder so.
Aber doch.
Auf eine andere Art und Weise, nicht so, wie man es sich vorstellt.
Ich finde es schon herzlich. Also.
Und es ist manchmal in so Versöhnungssituationen auch unbeholfen einfach. Aber
es ist super unbeholfen, aber es liegt auch an deiner Strenge. Es liegt an
meiner Strenge. Nur an meiner.
Ja, weil dein Papa ist ein herzlicher Mensch und ich glaube, er ist definitiv zur Versöhnung offen.
Ja, mein Papa tendiert auch so zu touchen.
Der umarmt mich ständig. Der umarmt mich ständig, aber ich glaube, er traut sich nicht bei dir.
Ich weiß, weil ich auch gleich so steif werde.
Ja, warum
denn? Ich weiß es nicht.
Mach mal so. Du sagst, Papa, die Situation ist mir irgendwie gerade ganz komisch, aber ich möchte nicht, dass sie irgendwie komischer, können wir es mal ein bisschen üben? Weil, ganz ehrlich, wir haben nur noch eine begrenzte Zeit miteinander. Das klingt super pathetisch, aber so ist es halt einfach.
Ich weiß das, ja.
Weißt du?
Ja, ich weiß das, ja.
Und irgendwann ist es halt vorbei, weißt du?
Ich glaube, der größte Liebesbeweis, den wir uns gegenseitig machen können, ist, dass wir das alles hier zusammen machen, sowohl von meiner Seite als auch von meinen Eltern ihrer Seite aus. Einfach.
Ja. Möchtest du kurz weinen?
Nein, ich möchte nicht weinen. Wie ein Eisklotz, ein cholerischer.
Das ist halt einfach nicht wahr.
Oh Gott, diese Folge habe ich so fertig gemacht. Ich habe mir die einfach fünfmal angehört und habe mich in meinen Tränen gesuhlt, während ich Gassi gegangen bin.
Also du warst komplett alleine, oder was?
Ja, das habe ich auch Marcel nicht gezeigt.
Hast du mit Marcel nochmal drüber geredet?
Ich habe ihm nur von der Stelle halt erzählt.
Und was hat er gesagt?
Gar nichts.
Gar nichts?
Der hat ja irgendwie hat er nichts dazu gesagt. Nee.
Ich finde es so witzig, Marcel ist ja vom Typ her so dieser sehr kompetent irgendwie in seiner Reaktion, also auch, was ja auch Kommunikation nach außen geht, ne? Also er drosselt alles runter und nimmt jegliche Emotion raus. Und dann in diesem Punkt ist er dann halt auch genauso.
Wie?
Naja, dass er dazu nichts sagt.
Ja.
Und keine Emotion irgendwie abnimmt, teilt, irgendwie ausbalanciert oder guckt, weißt du? Vielleicht ist es die Balance.
Nee, es ist ihm auch manchmal einfach, es ist ihm manchmal einfach auch zu viel Emotionalität auf meiner Seite. Also weißt du, wie gesagt, wir saßen letzte Woche im Auto und haben drüber gesprochen, ob wir vielleicht irgendwann mal nach Uganda reisen. Und ich habe einfach angefangen zu heulen, weil ich dort vielleicht Gorillas sehen werde. Und er guckt mich so an, sag mal. Also er macht mich dann nicht fertig dafür. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich bin falsch, wie ich bin. Ich merke einfach nur, wie er einfach in seinem Kopf so denkt, wie kann man denn so sein? Weißt du, weil er würde ja nie heulen bei einem Film oder sowas. Der versteht es, als er jetzt einfach immer nur so, okay, sie weint jetzt. Kann das halt gar nicht irgendwie.
Ich kann es halt nicht begreifen.
Dass also, weil nicht verstehen
ich kann das absolut nachvollziehen, dass das natürlich ein krass bewegender Gedanke ist. Ja. Also so emotional sein.
Ja.
Ich muss übrigens sagen, ich habe, glaube ich, noch nie so viel geheult wie dieses Jahr.
Echt? Ja, stimmt. Bei mir ist auch viel.
Dieses Jahr war echt viel.
Das stimmt wirklich. Jetzt, wo du es sagst. Ja, ist auch viel passiert.
Halt. Es ist viel passiert, aber ja, halt auch privat. Also ich finde halt, irgendwie ist dieses Jahr, keine Ahnung, es ist ein krasses Jahr gewesen, auch für die private Entwicklung.
Ja. Ja.
Vielleicht irgendeine Planetenkonstellation oder so.
Keine Ahnung,
auf jeden Fall richtig doll.
Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, um zum Ende zu kommen, dieser Podcast-Folge. Ich bin froh, dass mein Papa nicht gegangen ist oder meine Eltern. Ich weiß ganz genau, dass sie sich das jetzt hier gerade anhören. Wahrscheinlich nebeneinander im Auto sitzen. Und vielleicht auch gegenseitig voreinander ihre Gefühle dazu versuchen zu verstecken. Der eine guckt aus dem Fenster, der
Nein,
andere beißt
das glaube ich nicht.
Doch.
Obwohl, deine Mutter hat mir gesagt, das möchte ich kurz teilen, das ist so krass, hier babbelt der die ganze Zeit und sobald wir zu Hause kommen,
sagt er gar nichts
ja, mehr.
Ja, der verstummt komplett. Der guckt auch stundenlang in sein Handy und spielt Skat oder
ja, das habe ich auch jetzt erst letzte Woche erfahren.
In der Gegend rum.
Er spielt
Skat.
Nee,
das ist wirklich so. Er spielt Skat auf seinem Handy.
Krass.
Oder guckt Godzilla. Er ist echt ein Creep, Svante.
Ja.
Der ist ganz anders. Also nicht negativ anders, aber der hat Seiten, die ihr noch nicht kennt.
Ja, er ist wie du.
Ja, wahrscheinlich. Übrigens, was ich noch sagen wollte, was ich von meiner Mama habe.
Mhm.
Auf jeden Fall die soziale Awkwardness. Nennt man das so?
Finscht.
Ja, würde schon sagen. Aber auch positive Sachen.
Also an welchen Stellen jetzt?
Probleme mit Freundschaften hat meine Mutter ganz arg.
Mhm.
So Kontakt zu halten,
ja,
hat sie große Probleme mit. Erwartungen zu erfüllen an so. Also ich glaube, sie hat in ihrem Leben auch schon viel Themen gehabt, dass Freundinnen Erwartungen an sie hatten, die sie nicht erfüllen konnte. Zum Beispiel, wie gesagt, sich regelmäßig melden oder...
Aber wer fühlt es nicht aus unserer heutigen
ja,
Generation?
Ja. Oder auch, auch so auf emotionaler Ebene dann für jemanden da zu sein, weil wir, glaube ich, anders für Menschen da sind, als es gängig ist und es dann manchmal so ankommt, als wäre einem der andere Mensch nicht wichtig. Ich glaube, sie hat ähnliche Probleme wie ich in so zwischenmenschlichen Konstellationen. Ja, das war jetzt auch wieder was Negatives. Ich glaube, die Wortgewandtheit, der Biss und das Durchhaltevermögen, Organisiertheit, das sind alles Dinge, die ich von meiner Mutter hatte.
Ja.
Mein Vater nämlich 0,0.
Der Vater einfach kein Blauen.
Nein.
Ich merke immer bei Uli, wenn sie mir schreibt, es ist sehr, sehr knapp geschrieben und du musst kurz mal fragen, ist alles okay bei dir?
Boah, ich hasse es, wenn sie einfach nur einen Daumen hoch schickt. Ich schicke jetzt so einen Text und sie schickt einen Daumen hoch.
Ja, aber was, weil diese Tipperei, das ist eher, das ist
mein Vater so tippt eine Stunde.
Ja.
Und am Ende stehen dann da drei Wörter.
Ja. Und ich habe ganz zufällig mal in dem WhatsApp-Verlauf von den beiden geguckt. Die rufen sich einfach nur gegenseitig. Also Uli ruft Olli die ganze Zeit an. Einfach nur
per WhatsApp meinst du, weil wir hier keinen Empfang haben. Ja, ja.
Ja, ja, die ganze Zeit. Also alles wird über Telefon geklärt.
Ja, eh. Ist auch besser so. Alter, das sollten viele Beziehungen übernehmen heutzutage.
Mhm.
Lieber nicht Sprachnachrichten und vor allem keine Texte.
Ich finde es richtig gut.
Ja, es ist schon gut.
Ich habe dir, glaube ich, auch mal gesagt, Freundschaften, wo Riesentexte geschrieben werden.
Ja, schwierig.
Sind schwierig.
Lieber kurz sprechen miteinander.
Lieber kurz anrufen, sprechen, auch riesige Sprachnachrichten. Nein, das ist...
Also außer es ist so Larifari-Smalltalk.
Ja.
Das ist ja okay. Aber ja, so Krisendinge.
So Krisendinge. In Krisendinge, Riesentexte vielleicht noch mit Absätzen zu schreiben, ist ganz, ganz schwer.
Ja.
Ich finde es für unsere Gruppe, finde ich Riesentexte gut. Weil
du meinst die Tiergruppe?
Tiergruppe.
Das ist halt wichtig, um wirklich Infos zu fixieren und so.
Und dann halt
und schwarz. Und alle mitlernen, weil ja nicht alle immer da
sind. Schwarz auf weiß ist einfach zu lesen. Da ist zum Beispiel eine Sprachnachricht, kannst du dir das eben nicht merken und nicht halten.
Ja.
Das ist was anderes. Aber so in Freundschaften oder in familiären Beziehungen, da so Krisentexte in ewig lang zu das geht nicht. Geht nicht klar.
Ja, ist so.
Ja.
Ja, okay. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf unsere Eltern-Kind-Beziehung, auch wenn sie komisch ist. Und was ich auf jeden Fall auch sagen wollte, mein Papa ist der Mensch, der mich am meisten gelehrt hat, was diese ganze Tierschutzgeschichte betrifft, mit dem ich am meisten angeeckt bin, aber ohne den ich nicht an dem Punkt wäre, an dem ich heute bin und diese Offenheit diesem ganzen Thema gegenüber hätte. Wir hätten ganz viele Menschen halt hier auch nicht auf dem Hof, die uns hier ganz arg unterstützen, weil sie anders denken als ich, anders sich verhalten als ich. Und diese Toleranz, die ich heute an den Tag lege, die hat, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausdrückt, aber die hat, dafür ist mein Papa verantwortlich.
Er ist die Brücke
quasi.
Weil
ich immer entscheiden musste, so oft in meinem Leben entscheiden musste, kann ich das an ihm wirklich akzeptieren? Kann ich so ein enges Verhältnis zu ihm haben, obwohl er das so macht, wie ich es niemals machen würde? Oder kann ich es nicht? Und ich habe mich halt dafür entschieden, ich kann es.
Mhm.
Und dadurch kann ich es auch mit anderen Menschen.
Ja.
So, weil, ja, genau.
Das ist ja diese große Diskussion. Also entweder bist du es voll und ganz und hundertprozentig.
Ja.
So, also gerade im Thema Tierschutz oder halt nicht.
Ja.
Und die Leute vergessen ja, okay, du bist dann also bereit, auch Kontakt zu Familienmitgliedern einfach abzubrechen. Egal, ob es jetzt Mutter, Vater oder Schwester, Bruder oder sonst was ist.
Ja.
Das bist du wirklich bereit abzubrechen.
Ja.
Okay, es ist deine Entscheidung, also ohne Wertung.
Ja.
Aber wir sind halt immer noch Menschen und wir brauchen einfach ein soziales Netzwerk. So.
Ja.
Und gerade jetzt für dieses Programm, für dieses Projekt in der Größe mit dem übergeordneten Ziel des Tierschutzes und dann halt auch breitflächig darauf aufmerksam zu machen, muss man einfach tolerant sein. Es geht nicht anders.
Es geht nicht anders. Und auch aber was einfach so ein Geschenk ist, und das ist irgendwie auch so leicht dahergesagt, aber das fühle ich halt inzwischen wirklich, ist, wir können unterschiedlich sein und trotzdem an einem Strang ziehen, trotzdem für die gleiche Sache kämpfen. Und dann kommen wir wieder an einen Punkt, dann merken wir, wie unterschiedlich wir sind. Und dann kracht es wieder. Aber es beeinflusst unsere Beziehung zueinander nicht so. Mhm. Ja.
Der Austausch ist ja wichtig.
Ja.
Also dadurch, dass wir
und auch
zu Wort kommen.
Ja, ja.
Dadurch, dass wir zu Wort kommen.
Ja.
Und gegenseitige Seiten auch mal aussprechen lassen dürfen.
Ja.
Entsteht ja irgendwie ein neues Meinungsbild, als wenn wir ständig uns davon abspalten und sagen, nein, mit denen will ich gar nichts zu tun haben. Und schwupp, bist
das
du in deiner...
Das ist so viel einfacher halt.
Ne? Ja, bleibst du in deiner Bubble und wenn du dann irgendwann mal da rauskommst, bist du so erschrocken, was in dieser Welt passiert.
Ja, ist so.
Ja.
Ich habe einen Tierfact mitgebracht.
Ich bin gespannt.
Dieser Tierfact, diesmal kein reiner Tierfact, sondern es ist auch... etwas, was ihr jetzt inzwischen bereits wisst, wenn ihr diese Folge hört. Es geht um unsere Chihuahuas. Genau, vielleicht erstmal ganz kurz, wo fangen wir an? Ich würde jetzt erstmal sagen, wir fangen mit der Geschichte an. Wir erzählen kurz, ich lese vor.
Mhm.
Ich lese den Hilfeaufruf einmal vor. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Dafür muss ich den einmal aufmachen. Moment, hab's gleich hier.
Das war übrigens auch eine Hauruck-Aktion, ne? Ja. Du hast es gesehen?
Ich habe es auf dem Weg hierher, wir sind hierher gefahren, ich habe es gesehen. Mhm. Habe zu Marcel gesagt, Alter, 110 Chihuahuas, wir müssen helfen. Und natürlich auch in dem Hinterkopf, Marcel wollte schon immer einen Chihuahua. Warum? Es hat mit Wolfgang angefangen. Kennt ihr Wolfgang auf Instagram? Kennst du Wolfgang? Guck dir den Account nachher an. Das ist ein Mann. Wir haben auch das Kinderbuch von ihm zu Hause. Mhm. Die Wolfgang. Und er hat einen kleinen Chihuahua, der heißt Engelbert. Ich glaube, er müsste inzwischen tot sein. Das kann ich ja gar nicht sagen, weil ich den Account nicht mehr aktiv verfolge. Der wird mir irgendwie nicht mehr ausgespielt. Ich hasse sowas. Mhm. Der wurde mir immer eine Zeit. Und jetzt, dann habe ich einfach vergessen, dass er existiert. Und jetzt fällt es mir danach wieder ein. Ja.
Musst du mal nachher machen.
Genau. Und Engelbert hat es Marcel einfach komplett angetan. Er war ein kleiner Chihuahua, sehr alt. Mhm. Und der nimmt halt nur alte Hunde bei sich auf.
Ah, ja, geil. Mhm.
Genau. Ja. Und seitdem spricht halt Marcel von einem Chihuahua. Und das ist wirklich ein krasser Fall. Und ich wusste halt, okay, wie wollen die 110 Chihuahuas vermitteln? Das ist eine komplette Mammutaufgabe.
Wo kommen die her?
Also, wieder wurde ein schlimmer Fall von Animal Hoarding in der Slowakei aufgelöst. Insgesamt wurden 110 Hunde beschlagnahmt. Ein Teil davon befindet sich aktuell in einem unserer Shelter in der Slowakei. Mhm. Nahezu alle Tiere wurden über Jahre hinweg weder gechippt noch geimpft und haben sich untereinander ohne Kontrolle vermehrt. Teils sogar inzestuös. Viele zeigen deutliche Anzeichen genetischer Störungen, die von ersten Auffälligkeiten bis hin zu schweren neurologischen Problemen reichen. Die Hunde lebten gemeinsam mit der Besitzerin in einem stark verwahrlosten Umfeld. Man kann sich den Zustand des Hausinneren nur schwer vorstellen. Hygienisch untragbar und absolut ungeeignet für die Haltung von Tieren. Die Besitzerin handelte dabei nicht aus wirtschaftlichem Interesse. Animal Hoarding stellt eine gravierende Form der Vernachlässigung dar und gefährdet systematisch die Gesundheit sowie das Wohlergehen der Tiere. Bei unkontrollierter Vermehrung ohne medizinische Versorgung wie Impfungen, Entwurmung oder Kastration kommt es häufig zu genetischen Defekten und Krankheiten. Genau, diese Tiere wurden mittlerweile tierärztlich versorgt und sind nun auf der Suche nach einem Zuhause, das sie so annimmt, wie sie sind und ihnen ein wunderbares Leben beschert, was sie verdienen. Genau, also unfassbar. Ich habe diesen Aufruf, ja, ist wirklich unfassbar. Mhm. Ich habe angerufen bei der verantwortlichen Person, habe gesagt, hey, welches sind die zwei größten Notfälle, die ihr habt, die wirklich keine Vermittlungschancen haben? Die zwei hat sie uns genannt. Wir haben sie Litchi und Lemon genannt. Zum Zeitpunkt, wo wir hier gerade aufnehmen, kennen wir die beiden noch nicht. Wenn ihr die Folge hört, haben wir sie bereits kennengelernt, weil wir holen sie am Samstag ab.
Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Litchi ist erst 2 Jahre alt, aber wackelt permanent mit ihrem Kopf.
Wie so eine Art Tremor oder so?
Genau, also wir wissen es nicht genau, weil alle medizinischen Papiere auf Slowakisch sind. Wir haben das große Glück, dass Petra hier bei uns arbeitet, die Slowakisch fließend spricht und uns übersetzen kann. Ich bin sehr gespannt, was genau vorliegt. Genau, und dann haben wir Lemon, der ist schon 7 und bei ihm sind wohl auch Anzeichen von Epilepsie aufgetreten und noch irgendwas, also wie gesagt, man weiß nicht viel und das kann man halt dieser Tierschutzorganisation, Herzenshunde Hessen übrigens, wie sollen die 110 Chihuahuas irgendwie im Überblick behalten, wer hat jetzt genau was und keine Ahnung, ich stelle mir das unglaublich krass vor. Mhm. Genau, entsprechend kommen die jetzt einfach mal zu uns und wir gucken uns das halt genauer an, ne?
Ja.
Genau, und dann habe ich ja gesagt, wir würden gerne noch einen Pflegehund dazu nehmen, weil es sind 110 Chihuahuas. Mein Gott, wir nehmen einen Pflegehund dazu, den wir vermittelt bekommen. Das ist natürlich einer, den hat es sehr gut erwischt. Mhm. Wir haben ihn Peach genannt, er ist 1,5, sie ist 1,5. Mhm. Und soweit auf jeden Fall alles in Ordnung. Ja, keine Auffälligkeiten aus. Und so. Und dann hat sich Mira aus unserer Gastro noch gemeldet und gesagt, hey, ich würde mich auch als Pflegestelle zur Verfügung stellen. Und die vermitteln wir jetzt eben mit, das ist Cherry.
Mhm.
Genau. Die beiden sind dann quasi Pflegehunde, die wir hier vermitteln. So, jetzt kommen die Fakten. Erstmal zu Chihuahuas. Was weißt du denn über Chihuahuas?
Ich weiß nicht sehr viel. Ich weiß, dass mein Großvater hatte mal Chihuahuas. Mhm. Also eigentlich immer nur Chihuahuas, aber größere, nicht diese kleinen Mini.
Es gibt auch größere, ja. Eine Freundin von mir hatte auch mal einen, der hatte, glaube ich, 5 Kilo, also sowas so groß wie Ramos.
Ja, ungefähr. So ein bisschen in dem Dreh, ja. Genau. Mhm. Und nur gekläfft.
Ja, ganz häufig.
Wirklich nur gekläfft.
Was würdest du sagen, woran liegt das? An der Rasse?
Ich will das nicht glauben.
Ich auch nicht.
Also wirklich gar nicht. Also ich glaube einfach, da wurde territoriales Verhalten einfach unterstützt und supported. So. Also vom Handhaben, von der Handhabung her.
Das ist was ganz Häufiges, was du ansprichst. Ganz, ganz häufiges Phänomen, nicht nur bei Chihuahuas, sondern bei sehr kleinen Hunden.
Mhm.
Dass sie sich einfach absolut unangebracht verhalten und katastrophal einfach erzogen sind, weil sie nicht als Hund wahrgenommen werden.
Ja, ja.
Weil die Menschen sie einfach nicht richtig erziehen. Die kleinen Hunden wird viel mehr durchgehen gelassen als großen Hunden. Mhm. Und das ist der Grund, warum große Hunde einfach oft besser erzogen sind. Und so kleine Chihuahuas einfach eine Katastrophe sind.
So ungefähr, wenn du nicht Sitz machst, dann nehme ich dich halt auf den Arm.
Ja, genau. Oder da kommt halt ein Hund, nehme ich dich mal kurz hoch. Weißt du, so.
Ja.
Ja. Ist auf jeden Fall oft ein Problem. Und irgendwas hattest du, ach so, genau, die Größe. Also schwankt natürlich sehr. Es gibt extra Züchtungen, das sind Teacup-Chihuahuas.
Mm, die sind besonders klein.
Die sind so 800 Gramm bis ein Kilo.
Alter.
Das ist richtig krass. Hier, die haben wohl alles so um die 2,5 Kilo.
Was auch sehr,
sehr winzig ist. Da bin ich mal gespannt, 2,5 bis 3. Also, ja, bin gespannt, ob es tatsächlich dann am Ende, weil die können ja auch nicht alle wiegen, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja. Wenn das Glas voll ist, vielleicht.
Ja.
Mehr nicht.
Ja, genau. Also es ist die kleinste Hunderasse der Welt. In der Regel haben die 1,5 bis 3 Kilo.
Mhm.
So. Übrigens, mein allererster Hund hatte 1,5 Kilo. Das war ein Yorkshire Terrier. Mhm. Yorkshire Terrier sind teilweise ja auch sehr klein.
Ich habe das Bild von dir in der Story gesehen.
Nee, Alter. Nicht in der Story. Das habe ich nur in unsere Gruppe geschickt. Das habe ich nicht veröffentlicht.
Du musst es mal veröffentlichen. Oh mein Gott, wie du da aussiehst. Ich hätte dich fast nicht erkannt.
Da habe ich Marcel seit 2 Wochen gekannt.
Witzig.
Als dieses Bild. Weil Marcel hat ja Muffin, Muffin hieß mein Yorkshire Terrier, noch kennengelernt und dann ist sie ja gestorben. Mhm. Genau, die habe ich von einem Züchter gehabt, ich habe mir schon immer einen Hund gewünscht und meine Eltern haben immer Nein gesagt und dann hatten meine Eltern eine Bekannte, die schon immer Yorkshire Terrier hatte und die hat dann von einem Notfall erzählt, von einem Yorkshire Terrier, der wohl ganz arg humpelt und der Züchter kriegt den nicht verkauft und will den jetzt einfach verhungern lassen, weil der wird von den anderen auch gemobbt.
Oh mein Gott.
Genau, also er hat einfach gar keinen Bock mehr auf den, der war auch schon 1,5 oder Muffin war schon 1,5, als sie zu uns kam und die meint halt, ja, die läuft da halt so mit, aber die geht da halt komplett unter.
Mhm.
Ja, und dann ist Muffin eben zu uns gekommen. So bin ich
am Laufen. Aber hat er also auch nicht lange gelebt oder was?
Muffin wurde tatsächlich überfahren.
Ach, scheiße.
Aber sie hat lang. Also ich habe sie mit 12 bekommen.
Mhm.
Als ich 12 war und als ich 19 war.
Ach gut, also immerhin.
Also sie hat mich meine ganze Jugend begleitet. Und das ist auch was, was für meinen Papa so schlimm heutzutage ist, weil ich bin dann studieren gegangen. Und ich hatte Muffin immer überall dabei davor, auch immer, wenn ich mich verabredet habe und so, die war immer bei mir. Und dann bin ich halt studieren gegangen, in der Wohnung waren keine Hunde erlaubt und ich habe sie bei meinen Eltern gelassen. Und ich war gerade 2 Wochen ausgezogen, habe ich den Anruf bekommen, dass mein Papa morgens ganz normal mit ihr draußen war. Und alles so war wie immer, sie war auch ohne Leine und so. Und dann hat sie halt aus dem Nichts, das Auto ist langsam, das ist nicht gerast, das war bei uns vorm Haus, das Auto ist langsam vorbeigefahren, hat sie auch gesehen. Und sie ist halt da gesessen wie immer, so, und das hat 100-mal funktioniert. Und auf einmal ist sie einfach einen Schritt nach vorne gegangen.
Scheiße.
Ja, und dann ist sie, aber war nicht direkt tot und so, es war ganz schlimm.
Ach, scheiße.
Ja. Ja, das war heftig.
Hm.
Genau, so. Überdurchschnittlich oft haben die einen angeborenen Wasserkopf, was zu einem frühen Tod einfach führt.
Also ist da einfach eine Flüssigkeitansammlung im Hirn oder was?
Ja. Genau. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das bei Lemon der Fall ist. Das könnte sein, weiß ich nicht.
Mhm.
Keine Ahnung. Genau. Und Svanje, was weißt du über Animal Hoarding? Weil die Chihuahuas sind nicht die ersten Fälle von Animal Hoarding, die wir bei uns
haben.
Naja, aufnehmen.
Also ich weiß, also es ist halt eine emotionale Geschichte. Also ja auch dieses Messy-Dasein.
Ja.
Es ist ja nicht. Das ist ja ganz, ganz schambehaftet. Menschen, die das eben sind, machen das ja nicht aus böser Absicht, sondern sie machen das aus Liebe. Aus Liebe oder wollen halt irgendwie ein emotionales Loch stopfen. Und den Vorwurf, den ich jetzt zum Beispiel hier bei dieser Geschichte habe, würde ich nicht unbedingt an die Person richten, die das macht, weil die ist definitiv krank, sondern ich würde den Vorwurf an das Umfeld beziehungsweise an die zuständigen Behörden richten.
Gut, du weißt natürlich nicht, ob das eine alleinstehende Person war, die vielleicht keinerlei Kontakt zur Außenwelt
aber
hatte.
Aber 110
weißt du?
Chihuahuas hörst und riechst du.
Eigentlich schon, ja.
Und die müssen sich auch erstmal vermehren, entstehen. Das muss Jahre gedauert haben.
Ja, der Lemon ist ja auch 7.
Ja,
ne?
Eben. So, und das kann ich nicht.
Schwer zu sagen. Wir haben ja wirklich keine Ahnung, ob die ein abgelegenes Haus hatte, weil wir wissen ja gar nichts. Wir wissen ja wirklich gar nichts. So,
ja,
keine Ahnung.
Ich verstehe manchmal nicht, wie es funktioniert. Ich würde manchmal sehr, sehr gerne ein Praktikum machen bei sowas, bei so einer Behörde.
Ja, stimmt.
Weißt du?
Wir haben ja unsere 4 schwarzen Katzen, sind auch aus einem Messi-Haushalt. Genau, also waren ähnlich, aber das war dann in Deutschland. Studien zeigen, dass Animal Hoarding oft mit psychischen Erkrankungen wie Zwangsstörungen oder Traumaerfahrungen in Verbindung steht. Betroffene glauben häufig, sie würden den Tieren helfen, sind aber mit der tatsächlichen Versorgung völlig überfordert. Daher ist neben der Rettung der Tiere auch psychologische Unterstützung für die betroffenen Personen entscheidend, um Wiederholungen zu verhindern. Also ja. Es ist einfach wirklich krank.
Ja.
Anders wäre es ja auch absolut nicht erklärbar. So.
Ja. Also deswegen, also ich kann den Vorwurf da an der Stelle wirklich nicht gegen die Person richten, die das betreibt, weil das ist einfach eine Krankheit. Ja. Dass sich das natürlich auf Kosten von Tieren und Lebewesen irgendwie ausübt, ist natürlich Kacke. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, sind wir uns alle einig. Aber es ist halt scheiße, dass es wirklich so lange gedauert hat, bis sie da rauskommen.
Voll.
Ja.
Ja.
Aber das wird eine spannende Zeit. Ich bin sehr gespannt. Also nächste Woche, wenn die Folge rauskommt.
Hier wird jetzt was los sein erstmal.
Werdet ihr die gleich sehen. Wir werden das vielleicht auch vielleicht ein bisschen verknüpfen und darüber direkt mal sprechen, dass wir da die ganzen Infos in unserem Podcast bereits erzählt haben.
Ja.
Und
okay.
Okay.
Danke für die Folge.
Ja, danke, dass du so offen
mir geht's jetzt ein bisschen besser.
Gesprochen hast. Ich fand's auch richtig gut. Wir sehen uns nächste Woche.
Folgt uns, lebenshof.mut im Bauch.
Jo, ciao. Ciao, ciao.